Jeder, der ernsthaft noch in Immobilien investieren möchte, sollte sich gut überlegen, ob sich ein Invest unter den derzeitigen Risiken, demografischer Wandel etc. und deutlich besseren Alternativen, ETF, Gold etc., überhaupt noch lohnt. Mit diesem Kommentar starten wir in eine neue Folge Immo Insights vom Schäfer. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einem sehr spannenden Thema. Und zwar hatte das letzte Video bzw. der letzte Podcast doch für einige Kommentare gesorgt. Und das ist ja auch gut. Also Diskussion oder ein offener Diskurs ist ja was, was wir auch begrüßen und worüber ich mich natürlich sehr freue, wenn die Videos des Podcasts von mir entsprechend kommentiert wird und auch Meinungen ausgeteilt werden. Und das war jetzt, dieser Kommentar war eine der Meinungen. Die gab es tatsächlich öfters, also in diesem Bezug lieber ETFs kaufen anstatt Immobilien. Und immer ein Thema war dieser demografische Wandel. Und genau aus diesem Grund möchte ich auch jetzt genau auf dieses Thema eingehen. Also unser heutiges Thema ist demografischer Wandel und die Folgen für Immobilien. Und ja, wir müssen aber erstmal ganz oben anfangen. Was bedeutet denn demografischer Wandel und wie sieht es da eigentlich aktuell aus? Und dazu habe ich natürlich ein bisschen Recherche gemacht, denn hier geht es ja nicht um Gefühle, was ich fühle oder denke, da werde ich auch noch was dazu sagen, sondern eher darum, was ist denn real, also was ist denn wirklich los? Und darauf gehen wir jetzt mal ein. Also, demografischer Wandel in Deutschland. Ja, ein Punkt ist natürlich, warum passiert das? Also demografischer Wandel ist ja im Grunde, dass im Prinzip die Bevölkerungszahl abnimmt, beziehungsweise die Bevölkerung sich im Wandel befindet und es Gebiete gibt, wo es viel Abwanderung gibt, also weniger Menschen wie aktuell. Das betrifft aber allerdings aktuell nicht die Weltbevölkerung an sich, sondern die wächst. Da gab es heute noch habe ich heute noch einen Bericht gehört, dass die Weltbevölkerung weiter wachsen wird. Also es ist eher jetzt mal hier speziell auf Deutschland bezogen, der demografische Wandel. Natürlich gibt es auch andere Regionen in Europa, die mit Sicherheit ähnlich betroffen sein werden, aber wir beziehen es jetzt mal auf Deutschland. Und ein Punkt ist natürlich die alternde Gesellschaft. Also die Bevölkerung in Deutschland wird zunehmend älter, klar. Prognosen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Zahl der Menschen im Alter von 80 und älter von etwa 6 Millionen im Jahr 2020 auf rund 8,5 Millionen im Jahr 2050 steigen wird. Das entspricht letztendlich einem Anstieg von 42% über den Zeitraum von 30 Jahren. Also schon beachtlich. Also die alternde Gesellschaft, das merken wir ja auch schon, vor allem in Fachkräftemangel, also in Nachkommen, die letztendlich ältere Fachkräfte, die in Rente gehen, ersetzen. Die werden immer weniger, weil die Gesellschaft schneller altert. Es gab ja die Babyboomer sozusagen, die sogenannten Boomer-Generationen, die sehr, sehr viele Kinder hatten. Also die Nachkriegsgeneration, die dann die Boomer quasi gezeugt haben. Und dementsprechend gab es natürlich viele. Und dann ab 1980 nahm das deutlich ab, die Geburtenrate. Und das letztendlich führt jetzt eben dazu, an die Situation, in der wir jetzt stecken sozusagen. Genau, also hier ist auch Prognosen des Statistischen Bundesamts gehen von einem Bevölkerungsrückgang von rund 9 Millionen Menschen aus bis 2060, also 9 Millionen bis 2060. Das sind 10% der derzeitigen Bevölkerung in Deutschland. Hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an. Ich meine, 84 Millionen, 9 Millionen weg, 10% ist jetzt nicht der Wahnsinns-Gap, aber natürlich macht das hier und da, kann das natürlich sehr viel ausmachen. Regionale Unterschiede, ganz klar. Also der demografische Wandel wird natürlich nicht überall gleichermaßen zu spüren sein. Also beispielsweise jetzt, ne, hier städtische Gebiete wie München, Berlin, Hamburg wachsen, ganz klar. Also die sind auch nach wie vor auf Wachstumskurs. Das ist die Urbanisierung sozusagen, die es ja schon seit den 80er, 90ern gibt, wo die Menschen quasi in die Städte ziehen. Also man muss sich das so vorstellen. Die Boomer-Kinder vor allem und dessen Kinder sind natürlich irgendwann Richtung Stadt, also gerade Studierte und so weiter, sind ja doch eher Richtung Städte gezogen, raus aus dem Land, weil es dort eben die attraktiveren Jobs gab. Und da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein, wie dieser Trend sich eventuell gerade schon wieder umdreht. Aber das ist eben das, was passiert ist. Also die Städte sind immer weiter explodiert, weil halt immer mehr gekommen sind. Jobs sind in der Stadt gewesen. Und dementsprechend waren halt die ländlichen Gebiete, sind oder waren und sind benachteiligt. So, jetzt haben wir es. Und ja, Bevölkerungsrückgänge haben wir aber vor allem dann in Ostdeutschland. Also wenn man sich diese Karten anschaut, die es online gibt, also zu Bevölkerungsrückgängen, ist halt gerade der Osten, wenn man jetzt rot als schlecht sieht, ist der komplett rot, ausgenommen Berlin. Und da haben wir Rückgänge von bis zu 60%, zum Beispiel hier im Kreis Saale-Holzland, also Saale-Holzland-Kreis. Das ist halt so richtig Saale, ne? Das ist so, Kreis Saale ist schon ziemlich ländlich und da ist halt richtig übel. Also da werden immer mehr Dörfer sehr leerstehend. Also es wird mit Sicherheit auch irgendwann so sein, dass man Siedlungen wieder zurückbaut, und der Natur wieder überlässt, weil halt einfach die Urbanisierung immer stärker greift. Das sieht man ja auch in anderen Ländern der Welt, beispielsweise China. Mit China verbinden viele immer nur das, was man im Fernsehen halt sieht. Die großen Städte überfüllt ohne Ende Menschen, die in irgendwelchen Wohnkapseln schlafen. Das ist ein Teil von China. Das ist der städtische Teil. Wenn man sich aber die ländlichen Gegenden von China anschaut, dann ist die Bevölkerung da schon sehr, sehr bedürftig. Also da sind ganz wenige Menschen, die auf sehr viel Land wohnen. Also und das ist genau das, was jetzt in Deutschland so langsam auch immer mehr wird. Ja. Welche Auswirkungen hat das aber letztendlich auf den Immobilienmarkt? Also das eine ist ja, okay, die Gesellschaft wird älter, es werden weniger Menschen da sein. Hat das aber jetzt tatsächlich auch eine Auswirkung auf den Immobilienmarkt? Das betrachten wir jetzt. Und zwar gibt es eine Studie von dem Finanzmathematiker Andreas Beck. Der geht davon aus, ich lese das mal hier vor, dass sich aufgrund des demografischen Entwicklung ab 2025, also ab nächstes Jahr, der Immobilienmarkt wieder dreht und es zu einem Angebotsüberhang, vor allem in ländlichen Gebieten kommt. Ja, definitiv. Also das kann schon, je nach ländliches Gebiet ist das schon so. Also da braucht man nicht zu warten bis nächstes Jahr. Das ist tatsächlich schon so. Gerade im Osten, jetzt zum Beispiel hier, wo wir sind, im Saarland, zum Teil nur. Also da jetzt zum Beispiel Nordsaarland, je nachdem, wo dort auch wieder. Also sehr ländlich ist bei uns auch schon Angebotsüberhang. Alles, was hier ein bisschen zentraler liegt, ist es noch sehr ausgeglichen. Genau. Wenn ältere Menschen versterben, dann hinterlassen sie Immobilien, die sie ihre Kinder meist nicht für sich selbst nutzen können. Vorhin schon angesprochen, ne? Die Kinder haben quasi ja selbst gekauft in der Stadt oder gebaut. Weil zu einem muss man ja sagen, früher wurden ja Immobilien immer vererbt in der Familie. Heutzutage werden die natürlich auch noch vererbt, aber nicht mehr genutzt, weil die Gesellschaft, die Leute ja viel, viel älter werden. Das heißt, bis die Immobilie mal frei wird, dauert ja viel, viel länger. Und in der Zeit baut man ja schon lange oder hat schon gebaut oder hat was gekauft. Und dementsprechend können die Immobilien werden nicht mehr gebraucht von den Erben und werden letztendlich dann auch wieder dem Markt zur Verfügung gestellt. Genau. Und ja, eine Lage nicht in der Lebensplanung passt, ne, und so weiter. Es kommt hierdurch vermehrt, Immobilien auf den Markt. Ne, ab 1980 gab es einen starken Geburtenrückgang, wie vorhin schon erwähnt. Und letztendlich stößt natürlich ein höheres Angebot auf eine potenziell geringere Nachfrage. Das ist die Analyse von dem Herrn Andreas Beck. Es gibt auch noch eine andere Studie, die zu einem anderen Ergebnis kommt. Und zwar ist das eine Studie der Universität Freiburg mit dem Titel Soziodemografischer Wandel und regionale Immobilienmärkte. Hier von Professor Bernd Raffelhüschen. Und Roman Witkowski, schwierige Namen, aber mit Sicherheit mit hoher Fachkompetenz, gehen von gleichbleibend hoher Nachfrage bis 2060 aus und erklären dies mit einer Verkleinerung der Haushalte in Deutschland. Ja, weil weniger Menschen, Haushalte werden kleiner. Auch wenn die Bevölkerungszahl sinkt, bleibt die Anzahl der Haushalte stabil. Logisch, es werden mehr Single- und Zwei-Personen-Haushalte geben, die Wohnraum nachfragen. Und ja, dadurch, dass es letztendlich nur wenig Angebot von Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen gibt, werden mehr Menschen größere Immobilien haben. Das heißt, der Pro-Kopf-Quadratmeter wird steigen. Das klingt auch erstmal logisch. Also die Bevölkerung wird ja älter. Das heißt, alle, die jetzt irgendwo 30, 40, 50 Jahre alt sind, die werden ja trotzdem Immobilien kaufen oder haben schon gekauft. Und die werden auch ohne Kinder in einer solchen Immobilie leben. Also auch wir haben ein Haus. ohne Kinder, weil ein Haus einfach für mich einen Mehrwert darstellt, ein Lebensgefühl. Und deswegen werden auch Singles natürlich Häuser kaufen. Und dementsprechend ist das gar nicht so unlogisch, dass letztendlich die Haushalte sich kaum verringern werden, weil die Haushalte sagt ja nichts über die Bevölkerung aus letztendlich. Ja? Also Einwohner und Haushalte stehen ja nicht in Korrelation, sondern das ist ja immer ein Unterschied. Von daher sehr spannender Ansatz. Also von daher kann auch dieser Trend kommen. Wie schätze ich persönlich die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt ein? Also, ich gebe beiden Studien recht. Es ist sowohl, natürlich werden wir vor allem in ländlichen Gegenden Probleme bekommen. Also es wird mit Sicherheit auch Siedlungen geben, wie vorhin schon erwähnt, die zurückgebaut werden, die irgendwann gar nicht mehr existieren, weil es einfach nicht mehr gebraucht wird. Weil viele Siedlungen sind ja auch zum Beispiel aus einer Arbeit entstanden. Also zum Beispiel da, wo wir wohnen, da war früher nur Wald. Das ist entstanden für den Bergbau. Dieses ganze Dorf, also ist tatsächlich ein Dorf. Das ist nur durch den Bergbau entstanden. Dort haben früher dann letztendlich die Leute gewohnt, die im Bergbau, um die Ecke tätig waren. Und gut, das Dorf konnte trotzdem erhalten bleiben. Also da gibt es jetzt auch kaum Leerstand. Aber es gibt mit Sicherheit andere Dörfer, bei denen das anders ist oder andere Regionen, wie zum Beispiel Pirmasens, die in der Schuhbranche ja groß waren. Da gab es ja zahlreiche Schuhfabriken, bis das Ganze dann abgewandert ist ins Ausland. Und plötzlich hatte man da Probleme und ganz viel Abwanderung. Und so kann man sich das vorstellen, passiert das in ländlichen Gegenden. Und nach werden mit Sicherheit Siedlungen wegfallen, verkleinert und so weiter und so fort. Aber ich sehe da erstmal kein so Riesenrisiko. Aber wie gesagt, das kann man nicht wirklich vorhersehen. Aber was kann man dagegen machen? Oder welche Auswirkungen hat das und wie kann man dagegen wirken? Also, Bevölkerung wird älter. Was kann man machen, um seine Immobilie attraktiver zu machen? Naja, dafür sorgen, dass sie für Ältere geeignet ist. Also sprich, auf barrierefreie Immobilien setzen. Bei der Anlage darauf achten, hat die Immobilie einen Aufzug, ist sie barrierefrei, ist sie im Alter nutzbar und so weiter und so fort. Stimmt die Infrastruktur? Also das sind ganz wichtige Faktoren beim Immobilieninvest. Also deswegen, ich bin definitiv unabhängig davon, dass ich Makler bin. Bin ich selbst auch breit gestreut und habe nicht nur Immobilien. Das würde ich sowieso jedem empfehlen. Aber jetzt mal unabhängig davon würde ich auch nach wie vor in Immobilien investieren. Man muss halt nur die Zukunft beachten. Bedeutet, die Immobilie so zu wählen, dass man auch sagt, okay, da ist das Potenzial, dass sie in Zukunft auch werthaltig ist, hoch. Ja, wenn ich jetzt auf dem Land eine Immobilie kaufe oder im tiefsten Osten, ohne jetzt den Osten schlecht machen zu wollen, aber dort eben in den sehr ländlichen Regionen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es crasht, sehr hoch und dementsprechend sollte man da beim Invest drauf aufpassen und eben auf zum Beispiel auf diese Barrierefreiheit achten oder auch Immobilien dahingehend entwickeln. Klar, Haushalte werden kleiner, ne? Das heißt, potenziell sollte man vielleicht darauf achten, Immobilien kleiner zu entwickeln, andere Konzepte zu fahren oder eben letztendlich auch nochmal zurück zu schauen, ob vielleicht nicht noch mal mehr Generationen interessant wird, gerade bei so großen alten Immobilien, die umzubauen, dass man mehr Generationenhaus daraus schafft. Ja? Weil ältere Menschen wollen ja oft auch gar nicht aus ihrer Immobilie raus. Und wenn man die entsprechend umbaut und Platz für eine Pflegekraft schafft, die dann dort gut drin wohnen kann zusätzlich, dann ist das doch eine optimale Win-Win-Situation. Also dementsprechend gibt es ganz viel Bedarf und Konzepte, die letztendlich in Zukunft gebraucht werden. Also man kann nach wie vor Geld verdienen auf dem Immobilienmarkt, definitiv. Und ja, wie ist die Preisentwicklung? Wie kann man das einschätzen? Also wie schon gesagt, in städtischen Gebieten werden die Immobilienpreise weiter steigen, weil die Nachfrage einfach so viel Druck ausübt, auch mit sinkender Bevölkerung. Und jetzt muss man ja natürlich beachten, wir werden auch in Zukunft noch viel, viel mehr Zuwanderung erfahren durch Kriege, durch Klimawandel, ja. Und weil die Weltbevölkerung steigt. Das heißt, irgendwo und auf der ganzen Welt gibt es ja immer irgendwo ein Problem, auch wenn ich mir das anders wünschen würde. Aber irgendwas gibt es immer, warum Menschen flüchten, beziehungsweise woanders hin möchten. Zum Beispiel da, wo es Arbeit gibt, wo es Essen gibt, wo es angenehmes Klima gibt und so weiter und so fort. Das heißt, auch die Zuwanderung wird in Zukunft noch reinspielen und dementsprechend wird der Druck auf Städte immer weiter wachsen. Und daher, Städte werden mit Sicherheit weiter steigen. Ländliche Regionen, Da kommt es auf die Region an. Also man muss natürlich schauen, gibt es da eine Infrastruktur, also gibt es da Arbeitsplätze, ist da ein Potenzial, dann werden auch dort die Preise weiter steigen. Wenn das nicht der Fall ist, werden sie natürlich sinken. Das ist ja irgendwo logisch. Angebot und Nachfrage wird das Ganze dort beeinflussen. Also deswegen beim Immobilieninvest genau auf die Lage achten und auf die ja, Entwicklungsprognosen, die es da gibt, ne? Und natürlich selber Menschenverstand einschalten und drüber nachdenken. Genau, aktuelle Trends. Da haben wir schon Leerstände in ländlichen Regionen, haben wir schon gesprochen. Beliebtheit von Mehrgenerationenhäusern steigt wieder, ne? Also das ist wieder ein gängiges Modell. Oder Mehrgenerationenhäuser in Form eines Mehrfamilienhauses, dass man quasi im Erdgeschoss einen Gemeinschaftsraum erschafft und letztendlich dann jung und alt zusammenwohnen und sich gegenseitig unterstützen. Das sind Konzepte, die in der Vergangenheit, in den letzten Jahren nochmal sehr gut angenommen wurden. Also auch das ist interessant. Klar, und die Förderprogramme etc. Müssen auf jeden Fall angepasst werden. Altersrechtes Wohnen, Umbau wurde ja schon gefördert oder wird aktuell sogar noch gefördert. Aber hier muss auf jeden Fall seitens der Regierung nochmal ein Schub kommen, um hier noch Dinge zu ermöglichen und zu verbessern. Mittelfristige Entwicklung, Umwidmung von Bürofläche und Wohnraum, klar, Städte, um den Druck in den Städten zu entlasten, muss man halt schauen, wie kann man Büroflächen zu Wohnraum umwidmen. Ist oft gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil Büros ganz andere Anforderungen haben als jetzt ein Wohnraum, sei es Belichtung, sei es Aufteilung, Deckenhöhen etc. Also recht kompliziert. Man stellt sich jetzt immer so einfach vor, naja, baut man das Büro halt um, ist doch Wahnsinnsfläche. So einfach ist es leider nicht. Jetzt wird es aber spannend, was gerade kleinere Städte stärken könnte in Zukunft, das ist die Entwicklung durch Homeoffice. Klar gibt es jetzt schon wieder Firmen, die ein bisschen zurückrudern und sagen, ja, so immer nur Homeoffice geht auch nicht. Aber zu sagen, okay, man hat jetzt immer mehr die Möglichkeit, remote zu arbeiten, von zu Hause zu arbeiten, bietet natürlich gerade für ländliche Regionen nochmal einen enormen Schub. Und das muss ich sagen, merken wir auch hier im Saarland, dass immer mehr der Boomer-Kinder, die jetzt so um die 40, 50 sind, immer mehr von denen hier wieder zurückkommen, weil sie sagen, Stadt war schön, wir wollen jetzt aber wieder ein bisschen Ruhe, zurück, back to the roots sozusagen, wo wir hergekommen sind. Die meisten können remote arbeiten und dann in den gewissen Positionen und sind dann vielleicht ein, zweimal die Woche dann unterwegs irgendwo nochmal in die Stadt. Und das ist natürlich ein Konzept, was kleinere Städte und ländlichere Gegenden nochmal stärken kann. Hier bedarf es aber auch noch Modernisierung der Infrastruktur, ja, also öffentliche Verkehrsmittel, Infrastruktur, Lebensmittelgeschäfte und so weiter und so fort. Internetleitungen, da sind sie jetzt Gott sei Dank dran. Aber das sind natürlich Dinge, die jetzt von der Regierung kommen müssen, dass eben dort die ländlichen Regionen gestärkt werden, damit dieser Trend auch positiv befeuert werden kann. Weil das wäre auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger, würde den Städten helfen, die Entlastung ein bisschen rauszunehmen. Und auf der anderen Seite den ländlichen Regionen, den Kleinstädten helfen, quasi zu überleben sozusagen. Ja, langfristige Prognosen sind natürlich schwer zu sagen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Immobilien vererbt werden. Das kommt auf jeden Fall. Also die Bevölkerung ist ja dermaßen gealtert, dass halt jetzt, ja, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren richtig viel vererbt wird. 10, 15 Jahren. Das muss man dann mal sehen, wie sich das auf den Immobilienmarkt nochmal auswirkt. Bei allem muss man immer bedenken, dass das meiste, was da so vererbt wird oder was Probleme machen könnte, sind ja eher Einfamilienhäuser. Das heißt, alles, was im Anlagemarkt ist, auf der quasi für den Mietmarkt interessant ist, ist dann nochmal ein bisschen entkoppelt, weil Miete macht ja einen viel größeren Anteil aus wie jetzt Bestandsimmobilien. Genau, also wie gesagt, das macht natürlich sehr viel aus. Da muss man einfach sehen, wie sich der Markt dort entwickelt, wenn diese ganzen Erbimmobilien nochmal auf den Markt geworfen werden. Ob das dann auch wirklich am Ende so ist, man wird es sehen. Wie gesagt, es kommt ganz viel dazu. Wir haben letztendlich Zuwanderung, die wir noch mit bedenken müssen und, und. Also, unterm Strich, Immobilien aus meiner Sicht werden auch nach wie vor interessant bleiben. Und jetzt eine Immobilie mit einem ETF, mit Aktien, mit Gold etc. ins Verhältnis zu setzen, ist nicht ganz fair. Weil man muss bedenken, bei Immobilien zum Beispiel, oder ich sage es anders, bei Immobilien hat man einen großen Vorteil. Man kann mit geringem Aufwand, zeitweise konnte man das mit 0 Euro Eigenkapital. Ich sage mal, inzwischen sollte man 10, 20% Eigenkapital mitbringen. Aber sagen wir jetzt einfach mal, man kann mit einer Immobilie Mit 10.000 Euro Eigenkapital kann man anfangen, ein Vermögen aufzubauen. Wie funktioniert das? Wenn man kauft die Immobilie mit Fremdkapital, bedeutet, die Bank finanziert das ja. Was jetzt bei Aktien, ETF und so weiter eher unwahrscheinlich ist, dass sie es machen. Möglich ist theoretisch schon, aber eher unwahrscheinlich, wird sich auch meistens nicht lohnen. Bei Immobilien, wie gesagt, kann man Fremdkapital einsetzen. Du hältst jetzt die Immobilie 10 Jahre. In diesen 10 Jahren bezahlt dein Mieter dir idealerweise, wenn man jetzt keine Mietausfälle etc. hat, muss man alles bedenken und mit einberechnen. Aber mal Best Case bezahlt man die Immobilie ab, beziehungsweise der Mieter zahlt ja die Kreditrate ab. Man hat, wenn man gut einkauft, also eine gute Immobilie kauft, auch noch einen Cashflow monatlich, also nach Abzug aller Kosten bleibt sogar noch was hängen, sodass man quasi einen direkten Ertrag hat, plus nachher quasi den Ertrag durch das, was der Mieter abzahlt. Und wenn man dann in der richtigen Region auch kauft, also jetzt nicht gerade in Regionen, die irgendwie schlechter werden, dann hat die Immobilie nachher mindestens mal das noch wert, was man, für wie viel man damals gekauft hat. Idealerweise natürlich mehr wert. Also meistens ist es auch so, dass sie einen Mehrwert hat, sodass man quasi schon mal das an Vermögen aufgebaut hat, was der Mieter abgezahlt hat, plus das, was die Immobilie an Wertsteigerung erfahren hat in dieser Zeit. Und man baut sozusagen Vermögen aus dem Nichts auf, indem man letztendlich Immobilien für die Bank verwaltet sozusagen. Weil solange man den Kredit hat, wird er durch den Mieter abbezahlt und baut sozusagen das Vermögen aus dem Nichts auf. Bei Aktien, da musst du ja erstmal was haben. Du musst ja erstmal einen guten Stamm, entweder ein gutes Stammkapital haben, was du investieren kannst, oder viel Zeit investieren, also lange Zeit, quasi 20, 30, 40 Jahre, jeden Monat quasi investieren, um später dann für die Rente was zu haben. Und dann musst du hier auch nochmal das Glück haben, dass wenn du dann ins Rentenalter kommst, dass dann nicht gerade wie 2008 eine Weltwirtschaftskrise kommt und dein Vermögen erstmal nichts mehr wert ist. Auch das ist ein Risiko, was bei Aktien besteht und das ist nicht wegzudiskutieren. Also Crashs und Wirecards passieren immer wieder. Von daher, auch da sind Risiken. Es gibt kein Invest ohne Risiko. Das ist einfach so. Das wird es auch nie geben. Von daher sollte man das immer für sich betrachten, was einem am meisten liegt, wo das Kostenrisiko, Nutzen-Kostenrisiko am geringsten ist. Ne? Also am Ende gibt es nicht, Aktien sind super, Immobilien sind super. Nein, man muss das individuell betrachten und analysieren, was für einen das Beste ist. Und ich bin immer noch Verfechter von breites Portfolio, also Immobilien, Aktien, von mir aus noch Krypto hinzumischen, vielleicht auch ein paar konservative Sachen noch, die relativ sicher sind. Aber das ist im Grunde so der Mix. Und am Ende des Tages, was ich noch als Tipp geben kann für Immobilieninvestitionen, beispielsweise, du kriegst jetzt eine Immobilie angeboten mit 4% Verzins, also die hat eine Rendite von 4%. Dann hast du natürlich dort den Vermögensaufbau, klar, plus die 4% Rendite und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich auch ein großes Risiko bei Immobilien von Leerstand etc. Und bei der aktuellen Marktsituation, wo du quasi auf dem freien Markt 4% bekommst, für das, wenn du dein Geld ein paar Jahre anlegst, ja, dann legst du, wenn du Geld hast, legst das Geld ja sinnvollerweise dort an für die 4% und hast so gut wie gar kein Risiko. Je nach Höhe deines Geldes hast du ja die Einlagensicherung. Aber das gilt halt auch nur dann, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast hier, keine Ahnung, 100.000 Euro, da gibt es eine Wohnung für 100.000, die bringt 4%. Dann kauf lieber entweder mehrere Immobilien, also teile die 100.000 in Eigenkapital auf für Fremdfinanzierungen, oder investiere die 100.000 erstmal an der Börse vermehre das Geld darüber, beziehungsweise mach's halt ganz konservativ und nimm die 4% von der Bank. Also dementsprechend, man sieht, man muss das immer persönlich abwägen. Demografischer Wandel wird uns auf jeden Fall in Zukunft beschäftigen. Wichtig ist, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, in den richtigen Regionen zu investieren. Und wenn du selber eine Immobilie kaufen möchtest, du wohnst da drin, wenn du da wohnen willst, wo du hinziehen willst, dann ist das so, dann achte einfach nur drauf, gibt es da auch zukünftig noch Jobs in deinem Metier, also in dem, was du arbeitest, ist das zukunftsträchtig, die Region, und dann kaufst du die Immobilie. Da geht es ja primär nicht um Wertsteigerung, sondern geht es ja um dein Wohngefühl. Natürlich möchte man eine Wertsteigerung erfahren, dass wenn man die Immobilie vielleicht doch irgendwann verkauft, noch einen Plus macht. Aber primär ist ja eine eigennutzte Immobilie nicht dafür da, um Geld zu verdienen. Das macht man auch nicht, die kostet Geld, sondern eher darum, dort zu leben, vielleicht auch lange dort zu leben und Freude zu haben. und quasi sich nicht zu ruinieren. Ganz klarer Fall. Also von daher, lasst euch nicht verrückt machen, bleibt informiert, schaut immer, guckt euch genau die Lage an. Wenn ihr Fragen habt, wie man das genau machen kann, dann schreibt mir gerne, ich helfe euch dabei, die richtigen Quellen zu finden, wo ihr dann auch die passenden Informationen bekommt. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich nehme hier die Folge noch im Jahr 24 auf, aber wenn ihr sie seht, ist bereits 25. Von daher ein frohes neues Jahr. Und ja, lasst uns das Jahr richtig cool machen. Ich habe nach wie vor Bock, euch coolen Content zu liefern. Und erstmal nochmal vielen Dank auch für die zahlreichen Kommentare unter den letzten Videos. Und das hilft mir eben auch, zielgerechten Content zu erstellen. Und ja, jetzt bin ich mir sicher, dass diese Folge sehr, sehr interessant und spannend für den einen oder anderen war. Wenn du dazu Fragen hast oder Anregungen oder auch gern einen Kommentar hinterlassen willst, dann mach das auf jeden Fall gerne, denn das hilft uns, noch zielgerechter Content für dich, für euch zu produzieren. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Michael.